Das nenne ich Demut. Der Ortspastor sitzt in der Reihe, stellt dem Gast das Podium hin und setzt sich wieder. Es kann aber auch Geschicklichkeit sein. Er lässt den Gast die heißen Kohlen aus dem Feuer holen. Als Mareike die Predigt ankündigte, habe ich gemerkt, wie viel ich weglassen werde. Und das tut Ihnen gut. Sie müssten sonst den Nachmittag anders planen. Ihr habt mir eine politische Frage gestellt. Und ich werde eine politische Predigt halten. Das heißt, ich werde meine Meinung sagen. Und kann Ihnen nicht garantieren, dass das auch alles so die Meinung Gottes ist. Es geht mir so wie mit den Apokryphen, das sind diese verborgenen Schriften, die nicht in den Kanon aufgenommen wurden, von denen Luther gesagt hat, sie sind nicht gleichzusetzen mit der Heiligen Schrift, aber doch nützlich zu lesen. Also meine Predigt ist möglicherweise an vielen Stellen nicht gleichzusetzen mit der Heiligen Schrift, viel Eckart Krause drin, aber nützlich zu hören. Leben gegen den Terror. Gott sei Dank, Verehrte, ist hier keiner vermutlich unter uns, der den massiven Terror am eigenen Leib schon erfahren hat. Wir sind in unserem Land noch relativ gut bewahrt geblieben. Aber wir haben die Auswirkungen des Terrors hautnah. Und das ist eine enorme Flüchtlingswelle, die größte Herausforderung für unser Land seit dem Zweiten Weltkrieg. Es macht mir Angst. Damit meine ich nicht den Krieg und Terror in Syrien und im Irak und im ganzen arabischen Raum. Das bestürzt mich, das schmerzt mich, aber das macht mir keine Angst. Es macht mir Angst, und damit meine ich nicht die Millionen Flüchtlinge, die in unser Land kommen. Denen gehört mein Mitleid und Mitgefühl und tiefe Wertschätzung. Was mir Angst macht, ist das, was sich zurzeit angesichts der Flüchtlingskatastrophe in Deutschland und Europa abspielt. Mareike hat so schön gesagt, die Australier sagen, alle Welt sieht auf Deutschland. Was sehen die eigentlich? Ein grölender Mob stoppt mit Gewalt einen Autobus mit Flüchtlingen, umstellt ihn und grölt, wir sind das Volk, und heben die Faust und bedrohen. Und das ist nicht irgendwo in Syrien passiert, sondern in Klausnitz, vorgestern. Und ich stelle mir vor, dem Flüchtlingsbus, und das konnte man auch im Fernsehen sehen, waren Kinder gezeichnet von der Flucht, traumatisiert und erleben einen Mob, der sie bedroht. Und der Kommentar, der von der Polizei kam, hat mich erneut erschüttert. Vielleicht war ich viel zu naiv zu glauben, dass nach über 70 Jahren Nazi-Terror, nach einer friedlichen Wiedervereinigung, nach 70 Jahren Demokratie, der braune Sumpf des Nationalsozialismus ausgetrocknet war. Abgesehen von ein paar Spinnern. Aber das, was ich im Augenblick erlebe, macht mich unwahrscheinlich zornig, betroffen, traurig. Da brennen Flüchtlingsunterkünfte. 2015 insgesamt 924 Anschläge. Fast 3 Anschläge pro Tag von Deutschen verübt auf Flüchtlingsunterkünfte. Im gleichen Jahr 1610 rechts motivierte Delikte im Zusammenhang mit Unterbringung von Asylbewerbern. In Deutschland. 5-mal am Tag. Wie kann das sein? Wie kann das möglich sein, dass in einem demokratischen Land einer der Grundpfeiler der Demokratie, nämlich die freie Presse, als Lügenpresse diffamiert wird, ungestraft? Wie kann es sein, dass die Vorsitzende der AfD, Frau Petri, inzwischen hat die Partei über 20.000 Mitglieder und ist in 5 Parlamenten unseres Landes vertreten und in der EU, im EU-Parlament mit fast 8%. Wie kann es sein, dass diese Frau ungestraft einen Schießbefehl empfiehlt an den bundesdeutschen Grenzen? Assistiert von Tatjana Festerling, eine Festpredigerin bei Pegida, die sagt, wenn sie weiterhin über die Grenze kommen und man sie nicht festnehmen kann, soll man sie erschießen. Interview, das sie gegeben hat, der Boulevardzeitung Daily Mail. Dass Herr Hampel bis 2012 Journalist der ARD und Beisitzer des Bundesvorstands der AfD sagen kann, in Deutschland sollen wieder die Wehrpflicht eingeführt werden für alle irakischen und syrischen Männer zwischen 18 und 45. Und dann sollen diese Männer in den Kampf gegen den Islamischen Staat geschickt werden. Er nannte seinen Vorschlag ungewöhnlich, aber durchaus überlegenswert. Wie kann es sein, dass ein Parteivorsitzender und Ministerpräsident eines großen deutschen Landes, Herr Seehofer, von der Bundesrepublik als einem Unrechtsstaat reden darf? Im europäischen Ausland sieht es nicht anders aus. Wie stolz war ich auf die EU, ein Zusammenschluss von so unterschiedlichen Völkern, im Frieden zusammengerückt, 28 Staaten. Und durch die Flüchtlingskatastrophe, unter anderem dadurch, aber auch anders, überall in Europa von Marine Le Pen über die goldene Morgenröte, über die wahren Finnen, über die Demokratische Volkspartei, neonationalsozialistische Bestrebungen, zum Teil mit 20% oder 17% in den Parlamenten in Europa vertreten. Und wie unfassbar ist es, dass ein amerikanischer Präsidentschaftskandidat, Herr Trump, der gestern noch die Vorwahlen wieder gewonnen hat und gestärkt ist, sagen kann, dass er keine Araber in die USA reisen lassen will und unsere Bundeskanzlerin beschimpft als eine Spinnerin. Es wird nie so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Mir reicht's, was der im Topf hat. Ja, das macht mir Angst. Nun ist Angst die Grundbefindlichkeit eines Menschen. Und Angst ist zuerst einmal gar nichts Schlechtes. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Und dann geht's weiter. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wie das Getrostsein und Überwinden der Welt geht, das kriegen wir später. Aber der Reihe nach. Angst ist ein Gefühl, das kein Objekt braucht, ein unbestimmtes Gefühl, das jeder Mensch kennt. Und in der Evolutionsgeschichte hat Angst eine besondere Funktion gehabt. Sie stärkt die Sinne und aktiviert Abwehrkräfte, etwas durchaus Positives. Eine Angst zu haben, da braucht sich keiner zu schämen. Aber aus Angst wird Furcht. So der amerikanische Psychologe Lazarus, wenn sie zu einer persönlichen Bedrohung wird und wenn es keine funktionierenden Abwehrmechanismen gibt, dann wird Angst zur Furcht. Ich glaube, Verehrte, dass keiner von den Pegida-Demonstranten je vor einem Ausländer, vor einem Asylsuchenden bedroht wurde. Ich glaube, dass niemand um sein Leben bisher gefürchtet hat. Ich glaube, dass keiner wegen eines Ausländers seine Arbeitsstelle verloren hat. Ich glaube, dass keiner weniger zu essen hatte und keiner seine Wohnung räumen musste. Aber genau das böse Geschäft treiben die Machtsüchtigen. Sie docken bei der unbestimmten Angst des Volkes an und wenden diese Angst in eine persönliche Bedrohung. Darum, Herr Seehofer, schön, dass man den Namen nicht aussprechen kann, sind diese Machenschaften in höchstem Maße sträflich. Das Reden von einem Unrechtsstaat angesichts dieser diffusen Angst bewirkt genau, dass die Menschen fühlen, dieser Unrechtsstaat kann uns nicht schützen. Und auf einmal wird aus der diffusen Angst eine Furcht. Oder das Reden von einer Lügenpresse. Sie suggeriert den Menschen, dass ihnen die Wahrheit vorenthalten wird. Und das macht Furcht. Es ist verwerflich, wenn deutsche Politiker auf Stimmenfang gehen. Es ist eine Schande, dass im Parlament verabschiedet wird, dass Kinder ihre Familie nicht nachholen dürfen. Es ist eine Schande, wie Pegida gegen Ausländer hetzt. Aber das sind doch nur Mitläufer. Das sind nur ein paar wenige. Die Masse der Pegida-Anhänger, die denken ganz anders. Verehrte, diese Mitläufer haben im Dritten Reich die Nazi-Herrschaft ermöglicht. Nur Mitläufer? Ein Zitat. Das Grundrecht auf Asyl für politisch Verfolgte kennt keine Obergrenzen. Das gilt auch für Flüchtlinge, die aus der Hölle des Bürgerkrieges zu uns kommen. Das sagt Angela Merkel. Respekt. Sie hat recht. Wenn unsere Politiker schon keine christliche Moral an den Tag legen, dann sollten sie wenigstens ihr Grundgesetz kennen. Im Artikel 16 des Grundgesetzes wird das Asylrecht garantiert. Und selbst wenn, wie einige Politiker uns weismachen wollen, dass man das Asylrecht unterlaufen könnte, indem man das Grundgesetz ändert. Nein, geht nicht. In Artikel 79, dem sogenannten Ewigkeitsgarantie unseres Grundgesetzes, ist festgeschrieben, dass Artikel 1 niemals verändert werden darf. Und der garantiert jedem politisch Verfolgten Aufenthaltsrecht in Deutschland. Was machen die Politiker, wenn sie so einfach populistische Vorschläge machen mit Grenzen dicht und Quotenregelung? Sie gaukeln uns vor, es gibt ganz einfache Lösungen. Nur unsere Politik versagt. Verehrte, es gibt keine einfachen Lösungen. Die Flüchtlingskrise ist für Deutschland und Europa eine Herausforderung, wie es nach dem Zweiten Weltkrieg keine größere Herausforderung gab. Und wir waren nicht vorbereitet, wie sollten wir auch? Wir waren auf die Wiedervereinigung auch nicht vorbereitet, wie sollten wir auch? Wir stehen vor einer großen Krise und diese Krise muss gemeinschaftlich gemeistert werden. Ich gestehe, dass ich Frau Merkel nicht gewählt habe. Aber diese Frau nötigt mir Respekt ab. Die Willkommenskultur unseres Landes ist weltweit gelobt und beklatscht worden. Und dass wir schaffen, es gilt, wenn wir zusammenstehen. Sie sagt uns, wir brauchen eine offene Gesellschaft. Sie sagt uns, der Islam gehört zu Deutschland. Sie sagt, unsere Grenzen müssen offen bleiben. Und sie sagt uns, dass alle, die Asyl suchen, auch wirklich zu uns kommen. Hören Sie mal rein.
Angst war noch nie ein guter Ratgeber. Also es ist im persönlichen Leben nicht und es ist auch im gesellschaftlichen Leben nicht. Kulturen und Gesellschaften, die von Angst geprägt sind, werden mit Sicherheit die Zukunft nicht meistern. Und drittens, wir haben diese Debatte natürlich auch, dass wir sehr viele Muslime in Deutschland haben. Wir haben die Debatte darüber, ob der Islam zu Deutschland gehört. Wenn man 4 Millionen Muslime hat, finde ich, braucht man nicht darüber zu streiten, ob jetzt die Muslime zu Deutschland gehören und der Islam nicht oder ob der Islam auch zu Deutschland gehört. Aber da gibt es auch diese Sorgen und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wir haben doch alle Chancen und alle Freiheiten, uns zu unserer Religion, sofern wir sie ausüben und an sie glauben, zu bekennen. Und wenn ich was vermisse, dann ist das nicht, dass ich irgendjemandem vorwerfe, dass er sich zu seinem muslimischen Glauben bekennt, sondern dann haben wir doch auch den Mut zu sagen, dass wir Christen sind, haben wir doch den Mut zu sagen, dass wir da in einen Dialog eintreten. Haben wir doch dann aber auch bitteschön die Tradition, mal wieder in den Gottesdienst zu gehen oder ein bisschen bibelfest zu sein und vielleicht auch mal ein Bild in der Kirche noch erklären zu können. Und wenn Sie mal Aufsätze in Deutschland schreiben lassen, was Pfingsten bedeutet, da würde ich mal sagen, ist es mit der Kenntnis über das christliche Abendland nicht so weit her. Und sich anschließend zu beklagen, dass Muslime sich im Koran besser auskennen, das finde ich irgendwie komisch. Und vielleicht kann uns diese Debatte auch mal wieder dazu führen, dass wir uns mit unseren eigenen Wurzeln befassen und ein bisschen mehr Kenntnis darüber haben. Und insofern finde ich diese Debatte sehr defensiv.
Das ist eine Herausforderung. Die Auseinandersetzung mit dem Islam, der durch die Flüchtlinge zu uns nach Deutschland kommt. Und hier stand keine Frau, die pausbäckig sagte, alles kein Problem, das lösen wir alles. Sondern hier war eine Frau, die nach Worten rang. Die weiß, wie problematisch es ist. Und die alleingelassen natürlich nichts schaffen kann. Aber wir als Christen sollten uns an ihre Seite stellen und miteinander nach Lösungen suchen. In Berlin ging ich auf der Straße, mir kam ein Mann entgegen, Ausländer, man sah das, hatte ein schwarzes T-Shirt an und auf der Vorderseite stand in gelber Schrift, ich bin Muslim. Und auf der Rückseite, und was bist du? Da will Pegida das christliche Abendland schützen. Vor den Heiden. Ich habe den Eindruck, die Länder um Syrien und den Irak, also der Libanon, Jordanien, aber auch die Türkei, handeln christlicher als die Christen angesichts der Flüchtlingskatastrophe. Diese Länder haben unendlich viele Flüchtlinge in ihren Reihen. Und da gibt es solche Proteste, wie es bei uns gibt, nicht. Ich bin Moslem, was bist du? Wir Christen sind gefragt. Und das geht zuerst mal an uns Prediger. Wir sollten unseren Einfluss nicht unterschätzen. In meiner Gemeinde werden auch politische Predigten gehalten. Und auch unter Christen gibt es sogenannte Konservative. Menschen, die sagen, ich habe ja nichts gegen Flüchtlinge, aber nicht bei uns. Und wir sollten sie wachrütteln und sie an die christliche Verantwortung erinnern. Dietmar Bartsch hat das sehr schön getan, der Parteivorsitzende der Linken im Bundestag, als er der CDU die Worte Jesu vorgehalten hat. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mich getränkt. Ich bin Gast gewesen und ihr habt mich beherbergt. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, das euch von Anbeginn der Welt bereitet war. Jesus Der Weltenrichter wird am Ende der Tage nicht fragen, ob wir die frommen Lieder auswendig konnten. Er wird uns am Ende nicht fragen, ob wir das Glaubensbekenntnis hoch und runter beten konnten. Er wird uns nicht nach unserer inneren Haltung fragen, sondern was ihr getan habt, einem dieser meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Kommt her, ihr Gesegneten des Herrn. Ich möchte, dass jeder von uns heute Morgen zu den Gesegneten des Herrn gehört. Was können wir denn tun? Ich sagte eingangs schon, die Problematik in der arabischen Welt können wir nicht beeinflussen. Jedenfalls nicht wir Einzelnen. Aber wir können unseren Staat unterstützen, indem wir die richtigen Parteien wählen und die anderen abwählen. Wie sagte Herr Bartsch so richtig, Frau Merkel, schicken Sie die CSU in Ihre Heimatländer. Unser Staat steht vor unendlich großen Aufgaben und wir müssen mithelfen, damit sie geleistet werden können. Mit viel Fantasie, mit Geld, persönlichem Einsatz, mit Opfer der Bürger, damit die Integration gelingt. Verehrte, wenn sie uns gelingt, werden in 20 Jahren die Völker Europas, die sich gesträubt haben, Flüchtlinge aufzunehmen, die werden uns alle beneiden. Denn die jungen Flüchtlinge, die zu uns kommen, aus Syrien, zum Teil hochgebildet, werden die Alterspyramide wieder auf die Beine stellen. Und sie werden auch die Renten der Pegida-Demonstranten bezahlen. Es ist eine wichtige Herausforderung. Das Zweite, was wir tun können, ist, uns mit der Problematik mal intensiv zu befassen, mit dem, was da eigentlich passiert im arabischen Raum. Ein erkannter Feind ist ein halber Feind. Diffuse Ängste können genommen werden, wenn man ein bisschen verstehen lernt. Zum Ersten, der Konflikt, der jetzt blutig ausgetragen wird, hat seine Ursachen in westlicher Einmischung. Nach dem Ersten Weltkrieg hat der Völkerbund willkürlich Grenzen gezogen, nicht auf Ethnien Rücksicht genommen und die gezogenen Grenzen dann als Mandate an westeuropäische Länder verteilt. Die Fremdherrschaft hat den Arabern die eigene Identität genommen, nachdem sie 500 Jahre lang von den Osmanen beherrscht waren. Es ist also ein Krieg, der seine Ursachen in westlicher Einmischung hat. Zweitens, ja, es ist ein Religionskrieg, ähnlich wie der 30-jährige Krieg, der in Europa geherrscht hat. Es geht um Macht, das ist richtig. Aber es gibt auch eine ganze Menge Dinge, die im Islam diesen Krieg mit auslösen. Im Islam, ähnlich wie im Judentum, gehört es zum Bekenntnis, dass es einen Gottesstaat geben muss. Die orthodoxen Juden wollen aus Israel einen Gottesstaat machen und nicht einen demokratischen Staat, der auch andere Menschen zulässt und die Freiheit des Glaubens zulässt. Das gilt für den Islam auch. Der Koran will einen Gottesstaat schaffen. Und darum ist die Sehnsucht nach dem Kalifat und die gewaltsame Durchsetzung durchaus ein Teil der islamischen Theologie. Der Islam ist mindestens so in unterschiedliche Konfessionen aufgeteilt wie das Christentum. Und Sunniten und Schiiten sprechen sich gegenseitig den Glauben ab. Und da es ja um Gottesstaate geht, wird gekämpft. Drittens, der Konflikt ist ein Stellvertreterkrieg. Die USA, die Familie Bush, die den Irakkrieg angezettelt haben, haben eine Lawine losgetreten. Und jetzt ziehen sich die USA ziemlich zurück, weil sie nicht mehr einmischen wollen. Aber dafür wird der Iran zur Unterstützung von Assad, die Saudis aus Saudi-Arabien wollen seinen Sturz, die Türkei kämpfen gegen die Kurden, die Russen wollen Einfluss in der Religion und der IS will den islamischen Staat. eine Gemenge von Konfliktpotenzial, das einem schon Angst machen kann. Und dieser Krieg zeigt etwas von den menschlichen Abgründen. Und bevor wir uns als Mitteleuropäer, als Europäer der Aufklärung artig empören über die Bestialität, mit der dort gekämpft und gemordet und gefoltert wird, erinnere ich uns an die Situation im Dritten Reich. Da haben Familienväter, liebevolle Familienväter aus bürgerlichem Haus, die Bachmusik liebten, brutal gefoltert und getötet und viele Millionen Menschen in die Gaskammern geschickt, um dann wieder liebe Familienväter zu sein und bei Bachmusik Kultur zu pflegen. Was ist das? Ich glaube, ich muss Sie erschüttern. Ich bin tief überzeugt, dass in jedem von uns Abgründe leben. Ich bin überzeugt, dass unter bestimmten Umständen fast jeder von uns dazu fähig wäre. Diese Abgründe sind gedeckelt durch Kultur, Zivilisation, Religion, aber wehe, wenn sie losgelassen. Im Dritten Reich wurde bestialische Gewalt staatlich legitimiert, mit Orden behängt. Und der Deckel war aufgetan. Und da kam raus, was im Menschen wirklich steckt. Der IS macht auch die Deckel auf. Und es kommt raus, was wirklich darin steckt. Was hat der junge Mann, einer der zwei, die in Berlin zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt sind, gesagt? Er wollte mal sehen, wie es ist, wenn eine Frau stirbt. Das war sein Mordmotiv. Da ist der Deckel aufgegangen. Seien wir dankbar, dass wir nicht in solchen Staaten leben, dass wir nicht vor solchen Herausforderungen stehen. Wer weiß, wozu wir in der Lage wären. Der Mensch ist nicht gut, wie der Humanismus lehren will, sondern er lebt von Schuld und Vergebung. Was sollen wir tun? Wir müssen lernen, dass der Islam zu Deutschland gehört. Wir müssen lernen, dass wir mit unterschiedlichen Religionen in unserem Land zu tun haben. Und deshalb müssen wir unseren Glauben kennenlernen, aber auch den Islam kennenlernen. Ich habe so viele liebe Freunde, die Moslems sind. Und wir respektieren uns gegenseitig und achten uns gegenseitig und merken, wie eng verwandt unsere Glaubensaussagen und unsere Religionen sind. Ja, da gibt es Unterschiede. Und ich bin dankbar, dass ich Gott durch Jesus Christus kennengelernt habe. Aber als ich von einer schweren Krankheit meiner Enkeltochter einem meiner muslimischen Freunde erzählte, legte er die Hand auf meine Schulter und sagt: Ich bete für dich. Ich bin sicher, das Gebet ist genau an der richtigen Stelle angekommen. Was uns unterscheidet vom Islam, ist nicht so sehr die Scharia, ist nicht so sehr der Gottesstaat. Das gab es in Europa auch. Das gab es im Alten Testament auch. Wenn Sie mal gucken, die Grausamkeiten des Alten Testamentes, da wurden auch Völker hingemetzelt, weil der Israel den eigenen Staat haben wollte. Nein, was uns unterscheidet, ist tatsächlich die Gottesvorstellung. Der Islam, das Wort übersetzt, heißt Unterwerfung. Und es ist hinreißend zu sehen, wie Muslime anbeten, mit welcher Hochachtung sie Gott dienen. Aber eins kennt der Islam nicht: einen Gott, der unendlich liebt. Ich werde ihn nie vergessen, es war in Frankfurt in Niederhöchstadt, in einem Kino. Als wir eine Podiumsdiskussion hatten, ein Islamist, ein Moslem, hat eine Stunde lang über seinen Glauben geredet. Und dann sollte ich 10 Minuten reagieren. Das war ganz schön anstrengend. Gleich haben wir dann mit Buddhisten gemacht und meine Frau dachte schon, ich trete zum Islam über, weil ich den Koran auf dem Schreibtisch hatte und mich vorbereitet hatte. Und dann trat ein sympathischer junger Ägypter auf, der erzählte, wie er sich bekehrt hatte, aus dem liberalen Raum hin zu dem Gott des Islams. Das klang ähnlich wie meine Bekehrungsgeschichte. Und wir merkten so viele Gemeinsamkeiten in unserer Frömmigkeit. Und als ich dann dran war und sagte, ich bin hingerissen von einem Gott, der sich zu Tod geliebt hat, der um die Liebe seiner Menschen, die ihm verloren gegangen ist, buhlt. Da wurde mein freundlicher Kontrapart unruhig und sagte ganz spontan, hat es der Allmächtige nötig, so um seine Menschen zu buhlen? Ich hatte eine göttliche Eingebung und sagte, der Allmächtige hat sie nötig, aber der Liebende kann nicht anders. Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. Ich bin Moslem und was bist du? Lernen Sie die Schönheit des Evangeliums kennen und dann haben Sie auch Respekt vor anderen Religionen. Unser Glaube ist gefragt. Ein letztes. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Das sage ich zu euch, damit ihr in mir Frieden habt. Lädt Jesus uns zum Rückzug ein. Lasst die böse Welt und kümmert euch nicht, sondern lebt euren Seelenfrieden. Nein. Auch in dem Gebot sorget nicht. Geht es nicht darum, dass wir uns zurückziehen, sondern überlasst Gott, was Gottes Sache ist. Und tut das, was eure Sache ist und was euch vor die Füße gelegt wird. Will sagen, niemand von uns kann im Konflikt intervenieren. Und ich hoffe, unsere Staaten lernen, dass auch militärische Intervention nichts, aber auch gar nichts bringt. Gucken Sie auf die Geschichte. Das hat in Vietnam nichts gebracht, das hat in Afghanistan nichts gebracht, das hat nirgendwo was gebracht. Halten wir uns raus. Wir müssen unsere Staatshäupter daraufhin immer wieder ansprechen. Dieser Konflikt muss, so schwer es klingt und so schmerzlich es ist, er muss ausbluten, bis am Ende alle Parteien begreifen, dass es so nicht weitergeht. Aber ausländische Intervention hilft überhaupt nicht. Aber eins können wir tun. Wir können die Folgen dieses Krieges, die uns in Deutschland vor die Füße geschwemmt worden ist, Millionen von Flüchtlingen, hier können wir zugreifen. Hier können wir als Christen uns einsetzen. Gehen Sie auf Menschen zu, die bei uns Heimat suchen. Das sind in der Regel traumatisierte Leute. Das sind in der Regel starke Leute, die 3 Monate lang zu Fuß hierher gekommen sind, die Flucht gewagt haben unter Lebensgefahr. Gehen Sie auf die Leute zu, reden Sie mal mit ihnen, laden Sie sich nach Hause ein und laden Sie dann so ein paar Skeptiker ein, diese sogenannten Konservativen. Und Sie werden merken, Ihnen wird warm ums Herz und Sie werden Fantasie entwickeln, mit diesen Menschen umzugehen. Meine Frau und ich machen das. Und wir haben einen solchen Gewinn im Miteinander mit unseren assyrischen Gästen. Ich bitte Sie sehr, machen Sie nicht Stammtischparolen. Die müssen mal eingreifen, da muss man mal Ordnung schaffen. Wir können keine Ordnung schaffen. Aber was wir schaffen können, ist uns liebevoll als Christen mit den Menschen zusammensitzen, die in unser Land gekommen sind. Früher haben wir Missionare geschickt. Jetzt kommen sie zu uns. Seid liebevoll und zeigt, dass wir als Christen Barmherzigkeit üben zur Ehre unseres Herrn Jesus Christus. Unsere Kinder werden uns einmal fragen, so wie wir unsere Eltern gefragt haben, was habt ihr angesichts der Judenverfolgung im Dritten Reich getan? Unsere Kinder werden uns einmal fragen, was habt ihr angesichts der großen Flüchtlingskatastrophe in dem Jahr 2011, 2015, 16. Was habt ihr da getan? Und wenn unsere Kinder nicht fragen, unser Gott wird uns fragen. Danke, dass Sie zugehört haben.